Flurfunk, Neues über Corporate Podcasts.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Flurfunk. Wir sprechen heute mit Anna Papatanasiou, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesnetzagentur in Bonn und Co-Hostin des Podcasts Die Akte Tulpenfeld. Einmal von Rostock nach Bonn. Hallo, liebe Anna.
Hallo, lieber Olli, und vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße nach Rostock.
Sehr, sehr gern. Wir haben eben beide schon aus dem Fenster geguckt. Du hast, glaube ich, den etwas besseren Blick bei dir aus dem Bürofenster direkt auf den Rhein. Aber so temperaturtechnisch sind wir heute auf einer Wellenlänge, ne?
1 Grad, es ist bitterkalt.
Also ich bin heute gar nicht aus dem Bett gekommen, ganz schlimm. Es hat leicht angefangen zu schneien. Nichts, dass ich was gegen Schnee hätte, aber irgendwie fürchterlich heute. Aber wir sind jetzt motiviert, hier heute eine coole Podcast-Aufnahme hinzubekommen. Yeah. Und Anna, nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, wir duzen uns, weil wir uns ja noch gar nicht so lange her, vor einigen Monaten, bei der Berlin Podcast Week kennengelernt haben. Du warst quasi hochoffiziell, also schon dienstlich da, eben natürlich auch für die Bundesnetzagentur. Du wolltest dich natürlich auch so ein Stück weit aufschlauen bei den Speakern. Es ging um Reichweitensteigerungen, also es war ja eine Reichweitenkonferenz an dem Tag und da haben wir uns kennengelernt, ne?
Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt und uns den ganzen Tag schön unterhalten und ich habe viel gelernt von dir und auch von den anderen, die da waren. Das war wirklich ein tolles Event.
Und dann habe ich, so wie ich ja halt bin, gleich mal die Gunst der Stunde genutzt und habe dich jetzt kürzlich angeschrieben oder angemorst und gefragt, ob du denn auch mal für den Flurfunk zur Verfügung stehen könntest. Deswegen freue ich mich heute auf eine coole Aufnahme, wie ihr euren Podcast sozusagen gestartet und auf die Beine gestellt habt und umgesetzt habt. Aber wir wollen jetzt vielleicht erstmal in unserer ersten Rubrik über deine und meine Podcast-Leidenschaft sprechen.
Sehr gerne.
Podcast-Liebe.
Ja, Anna, wie bist du selbst zum Medium-Podcast gekommen? Ich glaube, wir hatten uns ja unterhalten über unseren beruflichen Hintergrund. Der war ja gar nicht mal so unähnlich, dass wir auch klassisch quasi, glaube ich, mal Print gestartet sind und irgendwann du dann rüber bist zur Bundesnetzagentur in die Kommunikationsabteilung oder Presseabteilung und dann jetzt sozusagen das Medium-Podcast, ich hätte schon mal gesagt, in dein Leben trat. Aber das gab es schon vorher. Hast du vorher auch schon Podcast gehört? Wie ist das?
Ja, klar. Also ich bin wahrscheinlich im Vergleich zu anderen recht spät gestartet. Ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz genau an meinen allerersten Podcast. Da habe ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen random Empfehlungen von Leuten gehört, die ich kannte. So, ich nehme an, es war Zeitverbrechen vielleicht oder Alles gesagt, auch von der Zeit. Aber ich weiß noch ganz genau, dass dann während Corona meine private Podcast-Hörerinnen-Karriere so richtig loslegte. Also erstens hatte ich da wie viele sehr viel Zeit und vor allen Dingen war die Situation so, dass ich einfach nach Informationen gierte. Also man wusste am Anfang wenig über die Pandemie, es gab aber gleichzeitig sehr viel Halbwissen und in so einer Situation, früher hätte ich dann einfach ganz viel gelesen oder Radio gehört und dann gab es aber diesen Podcast, alle werden sich erinnern, mit Christian Drosten, Coronavirus Update, und da war ich eine ganz treue Hörerin. Das habe ich immer gehört, das war das Erste. Und dann, also das, es geht mir immer noch so, dass ich in Situationen, wo es viel zu wissen gibt und man das Gefühl hat, nicht so richtig alles einordnen zu können, dass es schön ist, wenn man klugen Menschen zuhört, die sich darüber unterhalten. Also das war ja nicht nur Christian Drosten, sondern auch die Wissenschaftsjournalistinnen, die die richtigen Fragen gestellt haben. Das hat mir damals sehr geholfen. Und dann kurz danach bin ich, und das ist bis heute mein Lieblingspodcast, über ein Buch, das mein Mann mir geschenkt hat, Erzählende Affen heißt das, von Samira El-Wassil und Friedemann Karik, bin ich auf den Podcast gestoßen, der heißt Piratensender Powerplay.
Ja,
einmal, die kennst du?
Ja.
Das ist einfach großartig. Also dieses Buch hat mich schon gepackt und dann war es natürlich ein großes Glück zu erkennen, dass die beiden auch einen eigenen Podcast haben, kommt einmal die Woche. Und ich fiebere dem Freitagabend entgegen, um den zu hören, weil die dann einfach das gesamte Weltgeschehen gesellschaftlich, politisch, kulturell einmal einordnen und zwar auf eine sehr kluge, unterhaltsame Weise. Die habe ich auch schon mal live erlebt auf der Bühne und da war es natürlich noch toller. Und
Cool. Ja.
außerdem parallel höre ich gerne einfach aus den Gründen, die ich schon genannt habe, viele so Informationsnachrichten-Podcasts, könnte man sagen. Also Lage der Nation und das Politikteil, auch mal Apokalypse und Filterkaffee, sowas. Ah ja,
Ja.
und dann darf ich noch was sagen.
Ja, klar.
Also du siehst, Podcasts haben mich gepackt, seitdem ich ihnen zum ersten Mal verfallen bin. Dann liebe ich auch diese, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie von Podcasts, diese abgeschlossenen, in wenigen Folgen erzählten Geschichten, die oft sehr aufwendig produziert sind. Und da würde ich als erstes Kechrauberos mit seinen
Ja.
tollen Podcasts nennen.
Absolut. Also jetzt hast du eine ganze Reihe aufgezählt und das sind auch alles Podcasts, also die Mehrzahl von denen, die mich auch interessieren und vor allen Dingen letztgenannte Kechrauberos, einfach die Doku-Formate, die wirklich aufwendig über weit über ein Jahr hinweg recherchiert wurden und wo man einfach die Qualität dann auch merkt. Und weil du nochmal Nachrichten-Podcast hast, ich verfolge das ja bei dir auch, manchmal postest du ja was auch von Lage der Nation auf LinkedIn. Also diese tägliche Einordnung des Weltgeschehens oder auch der deutschen Politik, wie auch immer, kann das auch so ein bisschen oder ja, direkt mal gefragt, so Ersatz sein wie früher. Früher haben wir in der Zeitung geblättert, dann waren die Journalisten da, um sozusagen für uns Konsumenten die Nachrichten auszuwählen, aufzubereiten entsprechend. Und heute hört man vielleicht morgens ganz kompakt 10 Minuten oder wegen mir auch 15, 20 Minuten zusammengefasst, was ist gerade wichtig. Und vor allen Dingen bekommt das von denen, das sind ja auch sehr kompetente Menschen dort, das eingeordnet. Also ist das vielleicht so eine Art Ersatz?
Genau so ist es. Also für mich geht es sogar noch darüber hinaus, weil das sind kluge Menschen, die ja auch oft gleichzeitig noch Artikel schreiben und dann aber in ihren Podcasts dann über ein Thema sprechen. Und da kann ich ja dann auch noch mal, wenn ich was genauer wissen will, noch mal zurückspulen und mir das noch mal anhören. Oder ich kann dann, wenn mich ein Thema packt, sagen wir mal, es geht zum Beispiel mal 3, 4 Minuten um die aktuelle Situation, die Front an der Ukraine, dann kann ich dann danach noch mal einen Podcast hören, der sich nur mit der Ukraine befasst oder so. Ich kann einfach immer
Ja.
weiter noch eintauchen. Ich kann es selber auswählen. Vor allen Dingen kann ich eben, das wissen ja alle, die Podcasts lieben, ich kann das überall hören und gleichzeitig was anderes tun. Also wenn ich die Spülmaschine ausräume, wenn ich die Wäsche aufhänge, wenn ich auf dem Weg zur Bahn bin, ich kann das immer tun. Und das geht halt beim Zeitungslesen einfach nicht, so gern ich auch
Genau.
immer noch Zeitungen lese.
Ja. Also ich hoffe oder glaube, dass das andere nicht verschwinden wird und letztendlich, ja, wenn dann mal Zeit ist, zum Beispiel am Wochenende, man sich eine Zeitung auch sehr, sehr gern noch nach dem Frühstück sozusagen zu Gemüte führt. Also das ist ja auch wieder ein ganz anderes Konsumentenerlebnis, ne? Sich hinzusetzen, Zeitung aufzuschlagen. Das soll es hoffentlich weiter auch geben, weil ich glaube, online ist auch nochmal was anderes. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, wenn man jetzt wegen der Zeit online liest oder das E-Paper online liest. Aber ich glaube, Podcasts sind einfach dazugekommen, ne? Also das
Genau.
ist wie eine Bereicherung, eine Ergänzung, ne?
Also für mich ist es eine riesige Bereicherung. Also manchmal ist es sogar fast eine Überforderung, weil ich so viele hören würde und es einfach zeitlich nicht schaffe. Also der
Ja.
Topf ist sozusagen zu voll. Man kann das nicht alles aufnehmen.
Sehr, sehr schön. Dann kommen wir doch mal zur Bundesnetzagentur, für die du seit 4 Jahren tätig bist. Weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Du bist, glaube ich, von der Sporthochschule Köln rüber gewechselt. Einmal
Darfst du
von
sagen?
Köln, ja, einmal von Köln nach Bonn sozusagen. Kannst du vielleicht mal erstmal beschreiben, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht kannst du es kurz kompakt zusammenfassen. Was tut die Bundesnetzagentur? Gehört haben wir das alle irgendwie schon mal? So die Aufgabengebiete, das ist ja dann doch, da werden wir heute drüber sprechen, viel vielschichtiger, als man im ersten Moment denken könnte. Und was macht ihr da in der Pressestelle?
Ja, also die Bundesnetzagentur hat ein bisschen das Schicksal, dass sie zwar eine sehr große Behörde ist mit über 3000 Mitarbeitenden im ganzen Bundesgebiet, die Zentrale ist hier in Bonn, aber die wenigsten wissen so ganz genau, was wir hier eigentlich machen. Also eigentlich ist es eine oder die deutsche Regulierungsbehörde, aber auch das schafft nicht unbedingt für Klarheit, weil was ist ganz genau Regulierung? Deswegen ist es vielleicht einfacher zu sagen, um welche Sektoren es geht, also die sogenannten Netzmärkte. Das ist zum einen dieser ganze riesige Bereich der Energie, da gehört Strom dazu und Gas und in Zukunft auch Wasserstoff. Dann Post und Eisenbahn, so ein bisschen die klassischen Sektoren. Und was jetzt immer größer wird, ist eben der Bereich der Digitalisierung. Da gibt es einige europäische Gesetze, für die wir dann die Zuständigkeit haben oder möglicherweise noch bekommen werden. Und Regulierung bedeutet einfach, den Wettbewerb, einen fairen Wettbewerb in den Märkten zu gewährleisten, wo es sozusagen keinen natürlichen Wettbewerb gibt. Also gut vorstellen kann man sich das bei den Stromtrassen, die gebaut werden, die Leitungen. Da hat es einfach keinen Sinn, parallel dazu eine zweite Leitung zu bauen. Also gibt es einen Betreiber, der dieses Netz betreibt. Und dass der sich da jetzt nicht eine goldene Nase verdient, ist Aufgabe der Bundesnetzagentur, eben vor allem zum Beispiel die Netzentgelte festzusetzen. Also das, was alle, die diese Netze nutzen, dafür bezahlen.
Ja, und dann, einmal zwischengegrätscht, ist ja nicht nur zum Beispiel diese Netze, sondern wie noch relativ aktuell, vor 2 Wochen kam die große Meldung, worauf viele Energieunternehmen, die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen, die entweder herstellen oder eben verteilen oder eben Solaranlagen bauen, das ist ja eine riesen Wertschöpfungskette, die da dranhängt, hat die Bundesnetzagentur das Wasserstoffkernnetz sozusagen freigegeben. Also daran sieht man nur ganz kurz angeschnitten, wie vielschichtig das eigentlich auch ist, ne?
Genau, also Wasserstoff wird jetzt eben eine große Aufgabe. Das ist ja ein Netz, was wie alle Netze von der Privatwirtschaft gebaut wird, von den sogenannten Fernleitungsnetzbetreibern. Und die haben dieses Kernnetz beantragt, das auf Teilen auch auf dem alten Gasnetz beruht. Und die Bundesnetzagentur hat es dann halt eben mit Änderungen genehmigt. Und eben natürlich dabei beachtet, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass es nicht zu teuer wird, dass es einfach wirtschaftlich sinnvoll ist und so weiter. Also die hatte halt einfach die Hand drauf.
Okay, ich habe dich jetzt einmal unterbrochen, deswegen stelle ich nochmal die Frage, in der Pressestelle Kommunikation, wie viele Leute seid ihr da oder was tut ihr, was ist so euer Aufgabengebiet? Sicherlich zum einen die Dinge, die die Bundesnetzagentur tut, auch in die Öffentlichkeit zu tragen möglichst.
Genau, das würde dich jetzt wenig überraschen. Also die Pressestelle ist zuständig für die Kommunikation, vor allen Dingen nach außen. Und die Pressestelle ist wahnsinnig gewachsen jetzt in den 4 Jahren, die ich hier bin. Wir sind inzwischen deutlich über 20 Leute. Das hat damit zu tun, dass einfach auch die Aufgaben der Bundesnetzagentur deutlich gewachsen sind. Also Energiewende ist wahrscheinlich das, was alle als erstes nennen würden. Das ist halt die große politische, gesellschaftliche Aufgabe unserer Zeit, die Transformation, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und dafür brauchen wir, ich muss leider noch mal ganz kurz ausholen, bevor ich erzähle, klar, was wir machen, was wir in der Pressestelle machen. Also Energiewende bedeutet ja auch und vor allen Dingen, also da ist eben zum einen die Erzeugung, das geht ja sehr gut voran, also die Erzeugung erneuerbarer Energien und das Runterfahren der Fossilen. Und davon haben wir jetzt schon ziemlich viel, also Energie aus Wind und Sonne vor allen Dingen. Und dafür braucht man aber Netze, damit dass diese Energie, die erzeugt wird, also bei Wind vor allen Dingen im Norden, da wo du wohnst, wo viel Wind weht, dass diese Energie auch transportiert wird dahin, wo sie gebraucht wird. Und das ist eben vor allen Dingen im Süden, da wo die energieintensiven Unternehmen sitzen. Und wir haben nicht genügend Leitungen. Also wer das nochmal genauer wissen will, hört sich am besten die erste Folge unseres Podcasts an. Die heißt, wie sicher ist unsere Stromversorgung? Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber die Energiewende ist eben eine große Aufgabe. Die Bundesnetzagentur muss diese Netze genehmigen. So, das ist ein Grund, warum wir hier so gewachsen sind. Und was wir machen, ist zum einen eine ganz klassische Pressearbeit. Also wir geben Pressemitteilungen raus. Daraufhin gibt es natürlich dann ganz viele Anfragen von Medienvertreterinnen und Vertretern. Die gibt es aber auch ohne, dass wir eine Pressemitteilung rausgeben. Viele Anfragen. Dann vermitteln wir Interviews mit dem Präsidium oder unsere Pressesprecher und Pressesprecherinnen geben die Interviews auch schon mal selber. Dann haben wir natürlich Anfragen von Zeitungen, Print und Online, die wollen, dass der Präsident oder eine der Vizepräsidentin einen Artikel schreibt. Das mache ich viel. Also eben, da würde ich mal sagen, da geht es darum, unsere Themen, die ja oft sehr komplex sind, so zu transportieren, dass auch ganz normale zeitungslesende Menschen wie du das auch verstehen. Und manchmal sind es natürlich auch Fachzeitschriften. Dann haben wir die Social-Media-Kanäle, die gepflegt werden müssen. Manchmal müssen Pressekonferenzen organisiert werden. Und dann haben wir als Kanal noch einen Blog, der einmal im Monat mit einem neuen Beitrag herauskommt. Und der ersetzt seit einigen Jahren ein Printmagazin, was wir vorher hatten, das nur so 3 oder 4 Mal im Jahr erschien. Da haben wir dann aus verschiedenen Gründen beschlossen, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß oder der Blog nutzt uns mehr.
Ja.
Und den haben wir eben auch noch. Und jetzt seit Juli den Podcast.
Das ist ein gutes Stichwort. Also man merkt, von außen hat man ja immer so diesen Blick, wenn man das nicht von innen so kennt, oh, das ist eine Riesenbehörde und dann noch eine Bundesbehörde. Die sitzen alle in einem Riesenhochhaus, direkt am Rhein, auch noch in Bonn. Also da sind dann quasi alle Klischees erfüllt. Aber ihr habt euch ja weiterentwickelt, auch eben intern in eurer Kommunikation, dass man mehr auch Richtung digitale Medien guckt. Ihr bedient alle gängigen Kanäle, die man so kennt, also noch klassisch Print, Online, Print, eben auch das Agenda-Setting, was du angesprochen hast, dass ihr eben auch, dass ihr Pressekonferenzen gibt, aber eben auch die Online-Kanäle und die Social-Media-Kanäle. Und jetzt kam der Podcast was hat euch getrieben oder wie kamt ihr auf die Idee, eben auch als Behörde, und das ist, soweit ich das zumindest beurteilen kann, noch nicht Standard überall.
Nein.
Das ist eigentlich auch eine super Zielgruppe, so wo ich sage, so ne, auch als Podcast-Produzent, liebe Behörden, liebe Verwaltungen, bitte startet einen Podcast, um einfach auch eure Dinge, die ihr tut jeden Tag, transparent und sichtbar zu machen, was sind eure Themen. Also kurz die Frage, was hat euch dazu bewogen oder den Anstoß gegeben, mit dem Medium mal zu starten?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass die Bundesnetzagentur ein bisschen darunter leidet, dass sie so wenig bekannt ist. Und das hat sich aber vor etwa 2 Jahren geändert. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine drohten wir ja in eine Gasmangellage, in eine Gaskrise zu schlittern. Und in dieser Zeit hat die Bundesnetzagentur an Bekanntheit gewonnen, würde ich sagen. Was damit zu tun hatte, dass laut Gesetz unsere Behörde im Falle einer echten Gasmangellage, zu der es ja zum Glück nicht kam, der sogenannte Bundeslastverteiler geworden wäre. Und an dem Wort hört man schon, um was es geht. Also die Bundesnetzagentur hätte im Zweifelsfall entschieden, wer noch wie viel Gas bekommt. Also da ging es jetzt nicht um die Haushaltskunden, die sogenannten geschützten Kunden, sondern um die großen Industriebetriebe, genau. Also da waren Gruselgeschichten im Umlauf damals. Es droht der Zusammenbruch der gesamten deutschen Wirtschaft und so. Und von dort ausgehend kam man dann immer ziemlich schnell auf die Bundesnetzagentur. Und wir hatten praktisch gleichzeitig mit dem Angriff auf die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommen, Klaus Müller, der zum Glück einfach ein hervorragender Kommunikator ist. Also den konnte man um 3 Uhr nachts wecken und vor irgendeine Kamera stellen, hat immer druckreif gesprochen und sehr klar kommuniziert. Also es war immer eine gute Mischung zwischen Appell, also viele werden sich erinnern, es hieß immer, wir müssen ungefähr 20% einsparen, sowohl die privaten Haushalte als auch die Industrie, also 20% Energie einsparen, Gas einsparen, um jetzt hier durchzukommen, aber es war eben auch immer noch die richtige Prise Beruhigung dabei. Wir kriegen das hin, wir sind dabei, Gas zu beschaffen, zusammen mit dem BMWK und so weiter. Also das war eine Zeit lang, wo wir hier unter hoher Spannung, unter hohem Druck gearbeitet haben und aber eben auch viel in den Medien, viel im Gespräch waren.
Absolut, ja.
Und dann haben wir ein bisschen diese Welle genutzt, würde ich sagen. Also wir hatten Lust auf Podcast und unser Chef, der Pressesprecher, hat dann uns beide, also Matthias Podolski, mein Kollegen, und mich direkt angesprochen, wollte er das nicht machen. Und dann ein anderer Punkt, der noch dazu kam, auch das habe ich schon erwähnt, die Aufgaben der Bundesnetzagentur haben sich verändert, werden sich noch weiter stark verändern. Und da ist der Podcast einfach auch eine gute Möglichkeit, das in aller Ruhe mal zu erklären und im Vergleich zu allen anderen Kanälen, die wir schon haben, in die Tiefe zu gehen und auch vielleicht die Botschaften zu setzen, die wir wollen. Es ist ja was anderes, ob eine Journalistin einen Text über uns schreibt oder ein Interview macht mit dem Präsidenten. Da kann sie ja, das ist ja ihre Aufgabe, das nochmal so einordnen oder so drehen, wie sie das möchte. Aber der Podcast ist eben unser Feld. Da können wir machen, was wir möchten.
Absolut, ne? Und da werden wir später nochmal drauf eingehen. Es geht ja auch darum, einfach diese durchaus auch komplexen Themen, die man eben nicht in drei Sätzen erklären kann im Podcast. Man kann sich einen Gast einladen, Experten, Expertin und die einfach erzählen lassen und auch immer wieder nachhaken. Und dann ist so ein Format ja
Genau.
auch mal gern auf eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ausgelegt. Aber vorab vielleicht erstmal die Frage, wie habt ihr euch der ganzen Geschichte genähert? Weil es ist ja nun häufig so, dass in den Kommunikationsabteilung zwar Medienprofis sitzen im besten Fall, aber eben nicht immer der Radiomoderator oder der Podcast-Profi. Deswegen war für euch die direkte Frage auch viel Neuland am Anfang.
Ja, also ich wusste ja, dass die Frage kommen wird und habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Und tatsächlich hatten wir aber das Glück, dass wir also nicht nur beide also Matthias und ich einen journalistischen Hintergrund haben, sondern Matthias kommt sogar vom Radio, hat auch viel im
Ein
NDR im
Glück,
Norden
ja.
gearbeitet und sogar schon Podcast-Erfahrung. Der war schon ganz am Anfang der Podcast-Ära, als das losging, war er schon dabei. Und auch ist auch technisch versiert. Also er macht die ganze Postproduktion komplett alleine. Wir haben da nichts ausgelagert. Er macht den ganzen Schnitt und hat da ganz viele Ideen, was die Soundelemente angeht und so weiter. Also es war ein paar Parameter waren sozusagen von Anfang an klar, einfach dadurch, dass die Dinge so waren, wie sie waren. Dass wir beide das machen, war klar. Und wir hatten auch sofort ganz ähnliche Ideen, mussten da nicht viel diskutieren, dass wir die Expertise im Haus nutzen, also einen Gast einladen und über ein Thema sprechen. Es war dann aber doch nicht ganz so einfach, von der Idee zur Umsetzung zu gelangen. Also erstens, weil wir einfach auch noch ganz viele andere Sachen nebenher zu tun haben und wir uns ja selber kein Startdatum gesetzt haben. Und dann, wenn sowas ist, dann schiebt man das immer weiter in die Zukunft. Und dann sind wir halt auch eine Behörde, da muss man dann erstmal eine BA stellen, einen Beschaffungsantrag, wenn man irgendetwas braucht und das dauert dann seine Zeit, dann muss man alles begründen, was Geld kostet. Und ich finde, dass wir sehr günstig durchgekommen sind. Also wir haben eigentlich nur Geld ausgegeben für die Technik, das ist überschaubar. Dann war uns wichtig, dass wir eine gute Sprecherin haben. Da kannte Matthias zum Glück eine, die er im Karneval kennengelernt hatte, wie das hier so ist im Rheinland. Und die uns direkt einen sehr professionellen Anstrich verliehen hat mit ihrer schönen Stimme. Ja, also ich würde mal sagen, es hat dann doch noch mal so ein Jahr gedauert, bis wir dann wirklich an die Umsetzung der ersten Folge gegangen
Genau.
sind.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, ob ihr denn abgesehen von den Anträgen, die dann auch immer typisch in solch einer Behörde auch zu stellen sind oder diese Wege, die man dann gehen muss, erstmal, was das Finanzielle auch betrifft oder die Ressourcen, musstet ihr nochmal intern auch Überzeugungsarbeit für dieses Format
Nein.
leisten?
Nee, gar nicht. Also ich erinnere mich, dass ich Herrn Müller ganz kurz, also den Präsidenten ganz kurz mal darauf angesprochen habe, weil er das auch absegnen muss natürlich. Und er ist selber ganz oft zu Gast in Podcasts, war auch schon in der Lage der Nation. Und
Okay.
ganz oft vermitteln wir den in Podcasts. Und er weiß um die Stärken dieses Formats und hat gar nicht gezögert, da zuzustimmen. Und
Okay.
alle waren auch so, dass vielleicht noch, ich habe das ja natürlich dann immer vorher schon ganz stolz herumerzählt hier bei Karnevalspartys oder Sommerfesten oder so. Wir machen einen eigenen Podcast, der kommt bald, kommt bald. Und alle fanden das toll.
Sehr schön. Also man holt sich ja auch so ein bisschen Feedback aus dem Umfeld ein. Ich glaube, das ist auch ganz natürlich und ganz normal oder eben auch richtig und gut, um sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen abzusichern. Na klar, gibt es immer den einen, der sagt, Podcast habe ich noch nie gehört, was denn das oder so, ne? Den gibt es immer noch. Aber es gibt, glaube ich, mittlerweile die Mehrzahl, also zumindest auch in unserem Altersbereich, so, die mit Podcast, mit dem Medium an sich auch privat schon vertraut sind, oder?
Ganz genau so ist es. Also wenn ich erzähle, dass wir einen Podcast haben oder vorher, dass wir einen planen, dann hat jeder und jede sofort etwas dazu zu sagen. Ja, ich höre ja immer das und das und ich fände gut, wenn ihr das so und so machen würdet. Also alle haben sofort ein Gefühl dafür und eine Meinung.
Sehr schön. Dann, liebe Anna, lass uns jetzt mal direkt in das Format reinhören und schauen, wie sich es denn tatsächlich anfühlt.
Gerne.
Achtung, Aufnahme.
Die Akte Tulpenfeld. Ein Podcast der Bundesnetzagentur.
Was ja unstrittig ist, wir stecken gerade in einer großen Transformation. Überfordern wir uns damit?
Ich würde es andersrum sagen, wenn wir nichts tun, überfordern wir unsere Planeten damit. Ich kann ja ein Windrad, was im Wind steht und im Süden steht, nicht anweisen, dass es noch schneller dreht.
Der Steckbrief.
Meine Lieblingsbehördenabkürzung ist
Gabi Gas. Zur Klarstellung, das ist nicht die kleine Schwester von Stefan Strom.
Der schönste Fachausdruck in meiner Arbeit ist
Also der Fachausdruck, den ich am liebsten mag, ist, und der passt vielleicht auch ganz gut zu eurem Titel, weil er etwas mysteriös ist, das ist Dark Patterns.
Meine Lieblingsabkürzung ist die Abkürzung für die Postuniversaldienstleistungsverordnung. Die konnte man nämlich schön abkürzen als Pudel-V. Ja.
Wasabi. Wasserstoffausgleichs- und Bilanzierungsgrundmodell.
Das Ziel ist, dass also das Recht online genauso wie offline durchgesetzt wird. Du hast also sehr viele unsichere Produkte über Temu und Shein vertrieben werden, unsichere Elektrogeräte oder Karabinerhaken, die nicht funktionieren, was dann auch wirklich gefährlich werden kann für Menschen. Was der Digital Services Coordinator nicht macht, ist, dass er selbst illegale Inhalte wie Hate Speech löscht.
Okay, das bedeutet also, der Vorwurf, den man immer mal wieder hört, die Bundesnetzagentur würde zu einer Zensurbehörde, trifft nicht zu.
Nein, absolut nicht.
Ein Flugzeug, das wird niemand bestreiten, kann ja nicht mit Strom fliegen. Also sprechen wir von den sogenannten nicht elektrifizierbaren Sektoren.
Und bei all diesen Energieträgern müssen wir weg von Kohlenstoffen. Und die Frage ist, wie uns das gelingt. Und da kann Wasserstoff zumindest mal ein Bauteil sein.
Es war die Familie Thurn und Taxis, die für Kaiser Maximilian ein erstes länderübergreifendes Nachrichtensystem aufbaute. Oder der Autorin Georges Sand, deren Briefe an den Komponisten Frédéric Chopin bis heute als wertvolle Zeitzeugnisse gelten.
Ich höre raus, dass man irgendwann in der Zukunft nur noch mit Robotern zu tun hat. Das ist nicht das, was gewünscht wird.
Bisher ist das im Postbereich nicht gewünscht. Insofern ist ja der Regulierer immer so das Korrektiv, der versucht, diese ehemaligen Monopolbereiche aufzubrechen und da faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
Ja, also da habt ihr mir erstmal nochmal schönen Dank auch an deinen Kollegen. Ein schönes Potpourri zusammengestellt, also ein schöner, vielseitiger Trailer, auch wenn es, große Anführungszeichen, jetzt erst, glaube ich, die vierte Folge rausgekommen ist, richtig?
Noch nicht ganz, wobei, wenn jetzt hier diese Folge mit dir veröffentlicht wird, dann sind wir wahrscheinlich mit der vierten Folge schon draußen, ja.
Genau, also ihr steht noch relativ am Anfang, man merkt aber schon, das ist durchaus wirklich alles sehr schön durchgeplant, sehr, wie ich finde jedenfalls, sehr aufwendig, doch schon produziert, aber vielleicht mal zuerst die allererste Frage, fangen wir mal bei A an, wie kam denn der Name die Akte Tulpenfeld zustande, was ist das denn, sag mal?
Ja, schön, dass du fragst, vielen Dank für die Frage.
Ja.
Ja, also wir waren uns beide sofort einig, dass wir nicht so was Langweiliges wollen wie der Bundesnetzagentur-Podcast, sondern wir hatten nichts dagegen, wenn man so ein bisschen um die Ecke denken muss. Also Tulpenfeld ist einfach unsere Adresse hier in Bonn von der Zentrale, Tulpenfeld 4. Es ist einfach ein wunderschönes Wort, ne? Das klingt frisch und grün. Und die Akte Tulpenfeld, also das ist zum einen ein bisschen ein selbstironisches Spiel mit dem Behördenimage, ne, die verstaubte Akte, die dann wiederum in einem schönen Kontrast zu dem frischen Tulpenfeld steht. Und dann ist das auch deshalb relativ griffig, weil es ja ganz viele andere Titel gibt. Also die Akte Bastian Schweinsteiger oder was weiß ich, das ist ja...
Ja.
Da gibt es ganz, ganz viel und das suggeriert ja immer so ein bisschen, man öffnet etwas, was vielleicht ein bisschen geheim ist, ein bisschen verboten. Mhm. Also ja. Man macht es spannend damit. Wir fanden diesen Namen dann beide gut und andere fanden das nicht so gut, aber wir haben dann gesagt, komm, das ist unser Podcast und sind dann einfach dabei geblieben.
Sehr schön. Also ich finde, sehr schön um die Ecke gedacht und auch mal, wie du sagst, man hätte das Ding jetzt auch aufgeladen oder Netz oder irgendwas mit Netz oder Energie oder, aber dann hätte man sich ja auch vielleicht wieder zu sehr in eine Richtung festgelegt. Ne?
Genau.
Das ist die Schwierigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört gern mal rein in die ersten 3 bis 4 Folgen, die jetzt draußen sind. Merkt sofort, wie breit die Bundesnetzagentur aufgestellt ist, was wir eingangs schon besprochen haben, diese vielfältigen Themen, also die Regulierung der Stromnetze. Ihr überwacht aber auch Rechtsverstöße im Internet im Rahmen des sogenannten, jetzt muss ich auf meinen Zettel schauen, Digital Service Act, der ja von der EU verabschiedet wurde und wo ihr sozusagen dafür zuständig seid, das auf deutschem Boden oder im deutschen Recht in Deutschland umzusetzen. Also ihr geht zum Beispiel auch Hetze in sozialen Netzwerken nach, also dass da irgendwo mit überwacht wird oder geschaut wird. Was ist so das Anliegen, das zentrale Anliegen eures Podcasts? Ist das nur, ist das Ratgeber, ist es Aufklärung oder ist es möglicherweise auch, jetzt kommt das dicke Plus, für eure internen Geschichten auch mit da?
Am besten natürlich alles. Ja. Also du hast es schon gesagt, die Themen sind oft sehr komplex. Und dann sind es auch sehr viele ganz unterschiedliche Bereiche. Also auf den ersten Blick würde man ja sich fragen, was hat denn jetzt die Plattformregulierung mit Verbraucherschutzthemen zu tun? Die habe ich bisher übrigens noch gar nicht genannt. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Also alles rund um Rufnummernmissbrauch oder Phishing-Mails, Spam, sowas oder auch gefährliche technische Geräte, Puppen, die im Kinderzimmer die Kinder ausspionieren, sowas alles. Marktüberwachung ist hier das Stichwort. Das gehört ja auch noch dazu. Also die Themen sind sehr unterschiedlich und jedes für sich genommen eben auch nochmal sehr komplex. Es gibt ganz viele Unklarheiten darüber, Unwissen und natürlich, wie es immer so ist in Zeiten von Social Media, auch Desinformation, Fake News. Und dem können wir mit dem Podcast was entgegensetzen. Also das ist das Stichwort Aufklärung. Hier dann wollen wir sagen und richten uns damit an die riesige Zielgruppe der gesamten Bevölkerung. Ich weiß, das ist nicht so gut, haben wir in Berlin auf der Podcast Week gelernt. Je nischiger die Zielgruppe, desto besser. Das haben wir jetzt bei uns aber nicht, weil eben alle Themen, die wir hier im Haus machen, praktisch alle betreffen.
Absolut.
Also ja,
total. Und ihr seid ja eine Bundesbehörde, also ja. Einfach letztendlich der Endverbraucher und der merkt dann im besten Fall, wenn er sich diesen Podcast anhört, ach, darum kümmern die sich auch? Ach, das
genau.
Auch? Es betrifft genau. Einen ja im Alltag, also gerade diese digitale Geschichte oder das Phishing und Phishing, wie es heißt, wenn man irgendwelche Fake-Anrufe mal wieder bekommt, es betrifft uns doch alle.
Ganz genau. Und wenn es die Porto-Erhöhung ist. Ja? Irgendwas ist für jeden dabei. Und also da kann man sich einfach gezielt informieren. Es muss ja auch niemand immer dann alle Folgen hören, sondern man kann auch einfach mal sagen, ich interessiere mich jetzt gerade mal nur für Post, weil es vielleicht ein neues Postgesetz gab und hört dann diese Folge. Das ist das eine. Dann hatten wir jetzt aber auch schon öfter die Situation, dass Journalistinnen und Journalisten angerufen haben und hatten eine Frage zum Thema. Da konnte ich dann einfach sagen, ach, trifft sich gut, da haben wir eine Folge zugemacht, können Sie einfach mal hören und darin sind alle Ihre Fragen beantwortet. Dann natürlich aber auch ins Haus hinein. Also ich weiß, hier in deinem Podcast geht es eigentlich um Corporate Podcasts. Und als zufälligen Nebeneffekt ist unser Podcast, obwohl er sich an alle richtet, schon auch ein bisschen ein Corporate Podcast. Also vielleicht ein Ersatz für die gute alte Mitarbeiterzeitschrift, Zeitung.
Ja, total.
Ich denke, dass wir am Anfang auch die meisten Klicks, die meisten Abrufe aus dem Haus hatten. Einfach Leute, die wissen wollen, ach, wie wird denn hier meine eigene Behörde in der Öffentlichkeit dargestellt? Oder auch Leute, die beispielsweise in der Energieabteilung arbeiten und vielleicht gar nicht so viel mitbekommen von den Kolleginnen aus dem Digitalbereich, dann können die da mal reinhören.
Genau.
Ja, und sind ja auch Gäste immer zu Besuch. Bei uns hier im Studio, die vielleicht vorher noch nicht so bekannt waren im Haus.
Ja, das ist ja auch nochmal ein Punkt, einfach Leute aus gewissen Abteilungen einzuladen, wo die Mitarbeitenden im Haus sagen, ach, den kannte ich noch gar nicht.
Genau. Oder,
ach, der ist mir ja schon mal in der Kantine begegnet. Ja. Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und dann, das ist nochmal so ein schöner kleiner Nebeneffekt. Aber du hast es angesprochen, ihr ladet in der Regel, und ich denke mal, das ist auch das zentrale Konzept, ihr seid zwei Moderatorinnen, ihr ladet immer einen Gast ein aus einer gewissen Abteilung zu einem bestimmten Thema und nähert euch dann Step by Step diesem Thema. Und was immer wieder auffällt, ist, dass ihr das versucht, recht anschaulich zu machen. Also ich will fast sagen, dass es der Endverbraucher dann auch letztendlich versteht. Also du fragst auch immer wieder nach, was heißt denn das jetzt? Oder wenn dann wieder irgend so ein Begriff kommt oder ein Fachbegriff, fragst du immer wieder nach. Mal so rum, ihr fragt, wie schwierig ist es denn für euch beide dann auch, euch immer wieder in diese doch sehr komplexen und schwierigen Themen einzuarbeiten?
Unterschiedlich. Also Bei manchen Themen bin ich schon ganz gut drin, weil ich zum Beispiel zu dem gleichen Thema vorher schon mal Artikel geschrieben habe für den Präsidenten oder in einem anderen Zusammenhang damit zu tun hatte. Bei Wasserstoff war das jetzt zum Beispiel so. Trotzdem müssen wir uns da nochmal richtig tief eingraben. Das ist der aufwendigste Teil der Produktion, also die Vorrecherche. Mhm. Wir müssen nicht alles über das Thema wissen. So, dafür haben wir ja unseren Gast. Aber wir müssen so gut informiert sein, dass wir die richtigen Fragen stellen können. Ich stelle mir dann immer vor, also wenn ich den ersten Entwurf des Skripts mache, stelle ich mir immer vor, was würden denn jetzt Leute fragen, die vielleicht nur den Begriff, in dem Fall jetzt Wasserstoff, schon mal gehört haben. Was würden Absolut. Die gerne wissen wollen? So, dann haue ich all diese Fragen auf ein Papier und dann kommt es zum Vorgespräch mit dem Gast. Und dann kommt eben der zweite aufwendige Teil, dieses Skript in eine sinnvolle Struktur zu gießen. Also wir machen dann so Themenblöcke. Wichtig ist, dass wir einen roten Faden haben, weil die Themen eben so komplex sind, dass man da nicht so springt. Wir eben mit dem ersten Themenbereich dann das wirklich auch abgehandelt haben und darauf aufbauen können. Also wir überlegen uns dann, wie könnte jetzt ungefähr die Antwort aussehen und welche Frage kann dann daran anknüpfen. Also das wird schon ziemlich genau durchgeskriptet. Davon wollen wir uns mehr und mehr lösen und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut oder dass wir dann auch immer mal wieder so reingrätschen oder dann doch nochmal nachfragen. Aber wir müssen das schon sehr genau vorbereiten, also wirklich Schritt für Schritt. Das ist aufwendig.
Wie ist immer so der Ablauf? Ich glaube, der erscheint jetzt
einmal im Monat. Das wäre schön. Das war auch das Ziel, also einmal im Monat rauszukommen. Aber wir haben zum Glück auf den Podcast-Kanälen nirgendwo angegeben, in welchem Tonus wir erscheinen, weil wir es einfach nicht so richtig hinkriegen bisher.
Es ist aber aufwendig, also es ist einfach aufwendig.
Ist irre aufwendig,
Von A bis Z, ich brauche das hier nicht immer wiederholen, geht los bei der ersten Idee, dann hast du ein Thema, dann musst du dich erstmal reingraben, wie du sagst. Dann musst du den passenden Gast dazu finden, den passenden Experten und den dann einladen, das aufnehmen, das die ganze Postproduktion macht dein Kollege. Ich finde das aber alles sehr, wenn ich das so sagen darf, professionell produziert. Also es kommt auch immer wieder ein akustischer Trenner, damit die Hörerinnen merken, okay, jetzt geht's vielleicht zu einem nächsten Themenblock. Das ist alles sehr rund, also diese Verpackung. Aber ich glaube, das ist Aufgabe von deinem Co-Host.
Genau, das macht wirklich er. Also das ist immer noch ein bisschen unangenehm für mich, das zuzugeben, dass ich einfach keine Ahnung habe von dem Schnittprogramm. Das wollen wir auch mal bald ändern. Aber unsere Aufgabenteilung hat sich von Anfang an auf ganz organische Weise ergeben, ohne dass wir das groß abgesprochen hätten. Ich fange immer ein bisschen an, das Thema schon mal inhaltlich zu recherchieren und einen Gast auszuwählen, den anzufragen. Da muss man auch Termine machen und so, manchmal nicht so einfach. Dann hatten wir uns auch mal vorgenommen, dass wir Mann und Frau gerne abwechselnd hätten. Auch das ist nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Klappt aber bisher. Und also da nähern wir uns der Fertigstellung des Skripts gemeinsam, machen die Aufnahme natürlich gemeinsam und danach ist Matthias gefragt. So ist die Aufgabenteilung.
Ich finde es aber auch gut, weil jeder, das merke ich auch persönlich in anderen Produktionen, wo ich mit anderen oder auch, ich habe ja auch eine Co-Hostin für in einem anderen Format, wie wir einfach Stärken und Schwächen hat jeder. Und wenn im besten Fall jeder das miteinander ausgleicht, meine Meinung ist, nicht jeder muss alles können. Mhm. Das denkt man immer, dass du musst dich jetzt mit dem Schnittprogramm vertraut machen. Das ist vielleicht, wenn der eher mal krank werden sollte oder mal längere Zeit weg ist, zwar gut, aber letztendlich muss man nicht alles können, sondern ihr seid da, glaube ich, ein perfektes Team, dass er sagt, er moderiert natürlich genauso, aber er macht den technischen Part, Postproduktion, auch das Schneiden und du gehst vielleicht auch mehr so in diese Recherche, in diese inhaltliche Geschichte am Anfang rein mit. Und das ist doch dann perfekt einfach.
Es ist mir schon wichtig zu sagen, er ist natürlich auch bei der inhaltlichen Vorbereitung deutlich beteiligt. Ne? Also er hat einfach auch ein großes Talent dafür, also so zum Beispiel sich einen guten Einstieg zu überlegen, irgendwie noch mal so was Originelles mit einzubringen und brütet oft dann tagelang noch über dem Skript und überlegt sich, wie man da, wie man das sinnvoll gestalten könnte. Also er geht grundsätzlich viel strukturierter vor als ich, bin da vielleicht einfach ein bisschen chaotischer angelegt. Das ist aber auch, hat auch seine Berechtigung eben für diesen ersten Teil der Vorbereitung.
Liebe Anna, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten gesprochen. Das geht so schnell. Das ist der Wahnsinn. Dann schauen wir mal auf unsere letzte Rubrik.
Mach mal lauter.
Wir waren ja beide gemeinsam in Berlin bei der Reichweitenkonferenz gezielt, wo wir vielleicht das eine oder andere Learning, zumindest nicht alles, aber so ein paar Tipps und Tricks mitnehmen konnten. Inwieweit kümmerst du oder ihr euch darum, dass der Podcast letztendlich auch gehört wird, also sprich Verbreitung und Vermarktung eures Formats? Ich weiß selbst, dass das immer so ein heißes Eisen ist, weil man steckt so viel Kraft, das ist immer das, was der David Reiter gesagt hat, ne? Man steckt so viel Kraft in die Produktion und dann drückt man auf den Knopf, dann ist das Ding veröffentlicht und dann ist man erstmal froh, puh, geschafft. Aber kurz gefragt, wo und wie verbreitet ihr?
Also über einen klassischen Hosting-Service, podcaster.de ist das in dem Fall. Das funktioniert super. Also da muss man ja einfach nur dann alles hochladen, was man hat und dann wird das ja, nachdem man das am Anfang einmal alles eingegeben hat, dann automatisch über die üblichen Kanäle, die man ausgewählt hat, verbreitet. So, das wirst du wissen. Ansonsten ist das ein bisschen von uns noch stiefmütterlich behandelt, das Thema Reichweite oder Promoting. Ich bin jetzt bei dir zu Besuch in dieser Folge. Davon erhoffen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Reichweitensteigerung. Dann haben wir eben ein paar Social-Media-Kanäle, über die das beworben wird.
Ja.
Achso, YouTube, das muss man vielleicht immer noch sagen, das muss man ja immer extra bespielen. Das läuft ja nicht
über den
Hosting-Service, genau.
Das macht ihr auch, ja?
YouTube ist auch, aber ohne Bild, ne? Da ist halt das Bild dann einfach nur das Standbild eben, unser Cover.
Gibt es da auch Abrufe? Also da kann man ja die Abrufe
direkt sehen. Genau, einsehen. Da kann man sie als einzige direkt sehen und da kann sie auch, glaube ich, jeder sehen. Da bin ich immer überrascht, wie viel das dann noch ist. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass das sozusagen das niederschwelligste Angebot ist. Ne? Also vielleicht haben nicht alle Apple Podcasts oder Spotify oder so und YouTube kannst du halt einfach über einen Browser eingeben. Da brauchst du nicht angemeldet zu sein und gar nichts. Ne?
Stimmt.
Ja. Kannst du auch schnell mal einen Link schicken und so, also das ist vielleicht der Grund.
Und sag mal, intern gibt es da irgendwie auch noch Kanäle? Ich weiß, das muss man natürlich auch mal wieder aufpassen, Datenschutz etc. Ihr habt bestimmt irgendwie in irgendeiner Form auch ein Intranet.
Ja, im Intranet,
Siehst du da Möglichkeiten?
Ja, also im Intranet, also sobald die Folge raus ist, haben wir hier Leute in einer eigenen Intranet-Redaktion, die dann mit unserer Folgenbeschreibung und so weiter das Ganze dann schön immer auf die Startseite stellen. Und das ist, glaube ich, der erste Zugang für die Mitarbeitenden. Also alle sind mal irgendwie einmal am Tag mindestens im Intranet und sehen das dann eben direkt. Dann haben wir natürlich die Homepage, ich's vergesse, und über die kommt man dann auch auf unsere Landingpage. Also die Homepage bnetza.de, die ist bei uns so angelegt, dass wir oben eine sogenannte Bühne haben. Das sind immer so, weiß ich genau, ungefähr 7 große Bilder, die so von selber durchlaufen. Da kann man dann draufklicken, wenn man dann in das jeweilige Thema einsteigen will oder eben auf diese Seite kommen will. Und da ist dann immer auch ein paar Tage, bis es was Wichtigeres gibt, der Podcast mit einem Bild. Und jetzt haben wir das neuerdings auch so gemacht, dass wir dann nicht einfach nur dieses Cover von der Akte Tulpenfeld haben, sondern auch ein Foto von unserem Gast.
Ja, sehr schön. Also das ist ja jetzt hast du dir irgendwie das noch und das noch und das noch. Also da ist ja dann doch noch mal eine ganze Menge, wie ich finde, zusammengekommen. Also an Verbreitungskanälen, die ihr tatsächlich auch aktiv nutzt. Wie ist so die Resonanz, Anna? Kannst du da was zu sagen? Ist ja mal diese etwas heikle Frage. Du musst jetzt auch keine Zahlen nennen, aber vielleicht allgemein wird man auch mal auf dem Flur irgendwo angesprochen, hey, hier, coole Podcast-Folge, oder ist das einfach noch zu früh bei ersten 10 Folgen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute mir immer die Wahrheit sagen, weil ich tatsächlich fast nur Positives höre. Manchmal kommen mir schon ein bisschen vor wie so ein Promi, wenn ich im Aufzug fahre und dann werde ich plötzlich erkannt.
Oh, weil ich kenne der Star intern. Ja,
Star jetzt nicht, aber klar, die Leute kennen jetzt meine Stimme zumindest und dann gibt es ja auch dieses kleine bisschen verfremdete Foto auf dem Cover oder die Leute gucken dann vielleicht mal im Internet, geben meinen Namen ein oder meine Dienststelle, wie man es hier so macht. Und dann treffen die mich und sagen, ah ja, ich habe den Podcast gehört. Und dann sagen die natürlich in dem Moment immer, ja, es hat mir gut gefallen. Also wir bekommen ganz viele tolle Rückmeldung. Wir haben aber auch schon mal gehört, ja, das ist ja doch eher sowas fürs Fachpublikum und ist mir zu kompliziert. Also mein eigener Vater sagte mir jetzt, der hatte, glaube ich, die Postfolge gehört, naja, okay, finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Und das ist aber auch in Ordnung. Also es muss nicht jede Folge für alle Menschen gleichermaßen spannend sein. Das erwartet hier wirklich niemand.
Ja, also ich meine, auch konstruktive Kritik ist ja durchaus erwünscht. Also, dass man nicht nur sagt, lobt und immer auf die Schulter klopft, sondern einfach auch klar sagt, und meistens sind es dann auch die eigenen Angehörigen, ich kann da nachdenken. Das war ja nicht doll, ne? Also, sag mal her.
Ja, geht so.
Ja, ne? So Mittel, ne? Aber gut, okay, ja. Mach mal weiter. Nein, also deswegen ist, glaube ich, und das ist immer mein Standardspruch auch hier, das persönliche Feedback ist der beste KPI. Also, wie du sagst, du stehst im Aufzug und wirst vielleicht erkannt oder dich spricht jemand an oder ein Kollegen, Kollegin und sagt, ey, super Folge und das ist, geht doch runter wie Öl.
Ja, einfach, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Also ich finde auch Kritik gar nicht schlimm. Einer sagt ja mal, ja, so diese Intro-Musik, die ihr da habt, das ist ja doch mehr so ein Aufzug-Gedudel. Und dann überlege ich mir da schon, ob wir das jetzt nochmal ändern. Aber ich glaube, man wird es nie so hinbekommen, dass alle das super finden. Da muss man sich sehr schnell von verabschieden.
Absolut. Man kann es nie allen recht machen. Ja, erzähl mal vielleicht noch, weil wir ja sozusagen hier auch im Flurfunk in jeder Folge auch kleine Learnings teilen wollen für alle, die noch überlegen, einen eigenen Podcast für ihr Unternehmen, für ihre Institution oder im besten Fall auch für ihre Behörde, Verwaltung zu starten. Das wäre nochmal ein toller Ausgangspunkt. Was hast du da für uns vielleicht so ein, zwei, drei Tipps oder Learnings aus den ersten Wochen, Monaten, die du mit uns teilen kannst?
Ja, ich möchte auch gerne die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Behörden ermutigen, Podcasts auf die Beine zu stellen, einfach weil es auch irre viel Spaß macht. Es ist zwar viel Arbeit, aber mir kommt es nicht so vor wie Arbeit, also das mal vorweggeschickt. Ein Learning kann ich sagen, wir haben, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, zwei Probedurchläufe gemacht. Da haben wir uns einfach Kollegen geschnappt, also zwei Männer in dem Fall, mit denen wir sozusagen unter echten Bedingungen geübt haben.
Ja, cool.
Und haben dann direkt gemerkt, wo die Fallstricke lauern. Also das, was ich eben schon mal sagte, dass man dann so anfängt zu springen. Dass man sagt, ach so, kann ich jetzt da nochmal hin zurück? Oder die Frage heben wir uns mal auf, da kommen wir nachher nochmal. Und so, das haben wir gemerkt, funktioniert jedenfalls für unser Format nicht. Also wir müssen wirklich sehr stringent bei der Sache bleiben, weil es so schwierig ist manchmal. Ne? Mhm. Das ist, das kann ich empfehlen. Dann, was ich auch schon gesagt habe, eben lieber am Anfang ordentlich durchskripten, auch auf die Gefahr hin, dass es dann allzu geskriptet und zu wenig spontan wirkt. Ich glaube, dass dieses lockere Spontane ohnehin von selber mit der Zeit dazukommt. Das merken wir schon. Und das ist auch eine Rückmeldung, die wir bekommen. Das ist irgendwie, dass wir uns mehr und mehr lösen und entspannter wirken bei dem. Aber lieber so rum, als dass man sagt, ach komm, wir machen jetzt mal hier eine auf lockere Behörde. Und dann ist es aber nicht mehr verständlich, nicht mehr nachvollziehbar.
100%. Also ich kann dir da nur zustimmen, weil du verlierst auch deinen Gast. Ne? Der merkt das dann, oh, die sind jetzt irgendwie hier unsicher, der wird dann selber unsicher. Ne?
Ja.
Also deine eigene Verunsicherung überträgt sich dann auf den Gast. Deswegen lieber klare Struktur, klar vorbereitet sein und natürlich wird sich Folge 1 nicht so anhören wie Folge 56. Das ist ja, man wächst ja auch selbst als Moderator, Moderatorin mit seinen Aufgaben, wird immer lockerer, wird immer sicherer, auch ihr beiden, ne, im Duo, ne, wie ihr euch die Bälle gegenseitig zuspielt oder so, jetzt spricht er, das wird ja immer organischer mit der Zeit. Das merke ich ja jetzt an euren Folgen auch, dass das immer so, ne, ihr löst euch immer mehr vom Zettel sozusagen, vom Skript und letztendlich soll im besten Fall dann daraus ein Dreiergespräch entstehen und das tut es ja jetzt schon, aber es ist ein Prozess. Ne?
Genau, und dazu passt auch noch vielleicht das letzte Learning. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was eigentlich unsere Rolle ist. Das ist ja nicht so einfach zu definieren. Also wir sind keine Journalistinnen in diesem Fall. Also wir arbeiten hier nicht als irgendwie investigative Journalisten, die super harten Fragen stellen und den Gast zum Stolpern bringen wollen. So überhaupt nicht, sondern wir arbeiten ja hier alle drei, also wir beiden Hosts und der Gast, in der gleichen Behörde.
Korrekt.
Und das soll auch transparent sein. Und trotzdem sind wir aber bisschen in so einer Mittlerposition zwischen den Zuhörenden und dem Gast. Also wir versuchen schon, die Fragen zu stellen, habe ich auch schon gesagt, die vielleicht Leute ohne Vorkenntnisse stellen würden.
Mhm.
Ja, genau. Und das bedeutet auch, dass man es ruhig mal zugeben kann, wenn man irgendwas einfach nicht verstanden hat. Also die Leute, mit denen wir sprechen, die leiden so ein bisschen, wie wir hier sagen, unter dem Fluch des Wissens. Also die Gäste, die arbeiten teilweise seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten ganz tief in diesem Thema und merken gar nicht mehr, dass sie Fachbegriffe oder Abkürzungen verwenden, die sonst kein Mensch kennt. Und da muss man, das war so in der ersten Folge, als Markus Doll Thema Stromversorgung sagte, dieses wunderschöne Wort dargebotsabhängig, als hätte er eine Cola bestellt. Also es ist für ihn völlig normal. Und da muss man dann einfach mal nachfragen, was war das jetzt für ein Wort? Kannst du das nochmal erklären?
Und ja, das so ist ja auch nur menschlich. Das ist ja nur menschlich, ne? Also ich meine, da sitzen Menschen und da sitzt jemand, der sehr tief in einem Thema drinsteckt und für den das Daily Business ist. Und jetzt geht es ja darum, diese Dinge verständlich für die Hörerin da draußen auch aufzubereiten und rüberzubringen. Und dann ist es total normal, wenn man sagt, Entschuldigung, kannst du das nochmal erklären?
Mhm, genau.
Das habe ich nicht verstanden. Oder können Sie mal diese Abkürzung erklären? Und dann ist das auch total fein. Liebe Anna, jetzt sind wir schon am Ende. Vielleicht noch ein Schlusswort von dir. Was habt ihr noch vor? Sind noch weitere Folgen geplant? Also habt ihr da auch thematisch, inhaltlich noch ein bisschen was im Köcher? Also vielleicht ein kurzer Ausblick auf 25.
Ja, also wir haben natürlich vor, noch weiterzumachen bis zu unserer Pensionierung. Die Themen werden nicht ausgehen. Also das ist schon klar. Als nächstes kommt ja jetzt, veröffentlichen wir erstmal die Wasserstofffolge. Und über die Themen in der nächsten Folge kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht so viel sagen. Ja, wir werden abwechseln. Da wird sicherlich jetzt auch mal was kommen zum Verbraucherschutz, ein Verbraucherschutzthema, weil wir hatten mal im Blog das Thema Enkeltrick. Das hat großes Interesse hervorgerufen, dass wir sowas vielleicht mal machen. Dann müssten wir auch mal wieder was machen über Thema Glasfaser, Kupfer-Glasfaser-Migration. Sowas haben wir mitbekommen, interessiert die Leute. Dann würden wir natürlich gerne aufnehmen, was uns die Zuhörenden vorschlagen. War jetzt bei der Wasserstofffolge auch so. Also wir hangeln uns so ein bisschen von Folge zu Folge. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber bisher funktioniert das so, weil ja der Podcast auch die Möglichkeit ist, zu reagieren auf ein Thema, das akut aufploppt. Ansonsten Absolut. Haben wir mehr so Vorstellungen, aber das ist noch nicht verbunden mit konkreten Folgen.
Da merkt man, da ist noch sehr viel im Köcher bei euch. Also die Themen, wie du sagst, werden euch so schnell nicht ausgehen. Und ich sage ja auch immer, so ein Podcast ist, ja, Klammer auf, leider Klammer zu, auch ein Marathon. Man muss schon erstmal so ein bisschen in Vorleistung gehen und einige Folgen produzieren, um letztendlich auch sein Publikum zu erreichen. Und die Reichweite, die Leute müssen ja erstmal auf euch aufmerksam werden, kennen euch vielleicht noch gar nicht. Und das ist einfach auch eine Frage der Zeit, ein Prozess. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in euren Podcast Die Akte Tulpenfeld. Schöne Grüße nach Bonn und ich werde euch natürlich auch in den Shownotes verlinken, euren Podcast und eure Website. Und dass dann vielleicht auch der ein oder andere darauf aufmerksam wird mit Hilfe dieses Podcasts. Also supporten bei uns wie immer auch ein bisschen gegenseitig.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Olli. Es hat einen Riesenspaß gemacht und ich war gar nicht nervös. Anders, als ich gedacht hatte.
Sehr, sehr schön. Ich sag ja immer, nach ein paar Minuten hat man alles vergessen. Und liebe Leute, von mir noch der Appell, wie immer zum Schluss, abonniert den Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcast auf euren Lieblingsplattformen, bei euren Lieblingsstreaming-Anbietern. Und wer Unterstützung braucht bei der Produktion seines Podcasts, der geht einfach mal auf die Seite wellenrauschen-mv.de. Da seht ihr alle Angebote von der Agentur Wellenrauschen, von mir, angefangen mit Workshops über Produktion, Postproduktion. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, beispielsweise beim Aufbau eures Podcasts in einer Verwaltung, dann meldet euch gern, schreibt mir eine E-Mail und wir hören uns in der nächsten Folge.